Wir kommen immer wieder in Situationen, die unser Leben entscheidend verändern. Einige davon sind weder geplant oder gewollt. Eine vereiste Straße, ein Unfall und plötzlich ist man körperbehindert. Man hilft jemandem in einer schwierigen Situation und dieser bietet einem einen Job an, auf den man vielleicht lange gewartet hat, der gut dotiert ist. Nicht geplant. Gut, bei dem Job vielleicht noch gewollt. Alles ungeplant, zufällig, wie es so schön heißt. Aber andere Situationen, die verlangen von uns eine Entscheidung. Über einige können wir länger nachdenken. Welchen beruflichen Werdegang werde ich nehmen oder welchen Ehepartner? Andere müssen schneller getroffen werden. Die müssen innerhalb von Sekunden getroffen werden. Ein Arzt muss entscheiden, bei einem Notfall mache ich, wen rette ich zuerst, den linken Verunfallten oder den rechten Verunfallten? Es ist eine Frage von Sekunden. Manche Entscheidungen schieben wir gerne auf die lange Bank, aber dennoch müssen sie irgendwann getroffen werden. Die Entscheidung für einen Arbeitsplatz kann ich nicht auf die lange Bank schieben. Sie muss ich schneller fällen, aber ich habe ausreichend Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Aber die wichtigste Entscheidung eines jeden Lebens ist die Entscheidung, mit Jesus zu leben oder ohne Jesus zu sterben. Vor diese Wahl wird früher oder später jeder einmal gestellt. Und du hast genug Zeit und eventuell sogar schon genug Zeit gehabt, dich zu entscheiden. Auch Maria, die Schwester des Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat, und Judas Iskariot, sie haben sich entschieden. Wie uns diese heutige Bibelstelle, die wir betrachten wollen, zeigt. Sie beide stehen exemplarisch für den Ausgang des Glaubens oder der Abwendung von Jesus von Gott. Das heißt aber nicht, dass es uns allen so gehen wird wie diesen beiden. Aber wir können uns dran orientieren. Denn Gott lässt gewisse Eigenarten zu. Er macht nicht alle gleich, so dass wir alle jeder dasselbe denkt, jeder dasselbe redet, jeder dasselbe trägt. Wir haben jeder unsere Eigenarten und Gott behält sie uns, solange sie nicht in die Sünde führen. Ein Markus zum Beispiel, er ist ein völlig anderer Typ als Paulus. Aber von beiden haben wir Werke in der Bibel. Markus das Evangelium, das wir betrachten, Paulus die ganzen Briefe. Und er hat zu Markus gesagt, der Paulus hat zu Markus gesagt, nee, mit dem will ich nicht mehr reisen. Sie kamen nicht richtig zusammen. Aber dennoch, später wollte er ihn doch als Diener haben. Wir sollten deswegen nicht meinen, dass der Slogan, ich will so bleiben, wie ich bin, für Christen geltend ist. Ebenso wenig, ich bin halt so, ihr müsst mich nehmen, wie ich bin, wie ich einfach so akzeptieren. Das sind Sprüche, die den eigenen Charakter in den Mittelpunkt stellen, den eigenen Menschen in den Mittelpunkt stellen und das Heilswirken Gottes an jedem, ja Gott selbst, an den Rand drängen. Wir möchten uns heute lesen die Stelle Markus aus Kapitel 14, die Verse 3 bis 11. Markus Kapitel 14, 3 bis 11. Und als er, also hier ist Jesus mit gemeint, und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach: Lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Iskariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Diese Verse 3 bis 11 sind ein Einschub zwischen die ersten beiden Verse, die wir letzte Woche gehört haben, und den Vers 12. Und er beschreibt die Handlung, die schon 6 Tage vorher geschehen ist, bevor die ersten beiden Verse einsetzen. In den Evangelien nach Markus und Matthäus wird dies nicht so deutlich, aber bei Johannes, da wird es genau beschrieben. Es ist die gleiche Begebenheit in Kapitel 12 und sie ist aber zu unterscheiden von der Situation, die in Lukas beschrieben wird. Auch Lukas schreibt von einer Frau, die Jesus gesalbt hat, seine Füße mit Tränen benetzt hat, aber eben war das zu einer anderen Zeit und zu einem anderen Ort. Damals war es auch ein Simon, das war der Pharisäer, und es geschah in Galiläa, nicht wie hier in Bethanien. Markus und Matthäus machen diesen Einschub, um zu verdeutlichen, warum es zum Bruch des Judas Iskariot mit Jesus kam. Sie decken seine Motivation auf, die es letztendlich zuließ, dass der Satan in sein Herz fahren konnte, wie Lukas in Kapitel 22 schreibt. Wie gesagt, am letzten Sonntag hörten wir schon davon, dass Gott alles plant und seine Pläne auch gegen den Willen der Menschen, in diesem Fall der obersten Priester und Schriftgelehrten, zur Ausführung bringt. Nichts und niemand kann ihn davon abhalten. Die Priester, sie wollten nicht am Passa Jesus hinrichten. Im Gegenteil, es sollte heimlich sein, es sollte keinen Auflauf geben, einfach sollte er verschwinden. Aber Gottes Wille war das nicht. Jesus musste am Passa sterben. Und es sollte jeder mitbekommen. Und das hat jeder mitbekommen. Wie ein Regisseur beim Film gibt Gott einem jeden eine Rolle in diesem Stück, die er oder sie zu spielen hat. Der Unterschied besteht aber darin, dass von den Akteuren jeder glaubt, er handle aus ureigenem Antrieb. Beim Film weiß jeder, ich bin ein Schauspieler, ich habe diese Rolle auszufüllen. Hier und auch in anderen Situationen, die Gott haben will, ist das nicht der Fall. Das Einzige, was selbstbestimmt ist, ist der Charakter der Rolle, nämlich gut oder böse. Da Gott unser aller Wege kennt und zudem weiß, ob wir willig sind, den bösen Weg zu gehen oder den bösen Weg zu verlassen, nach Psalm 139, so vergibt er auch entsprechend die Rollen. Einer Maria eine solche, Judas Iskariot eine andere. Und diese zwei Charaktere, Maria und Judas, die wollen wir einmal näher betrachten. Denn beide hatten nichts Gutes in sich, wie es in Römer heißt. Bis Christus Jesus in ihr Leben trat und sie vor die Entscheidung stellte, willst du den bösen Weg weitergehen oder willst du dich auf den ewigen Weg zu ihm leiten lassen? Maria und Judas, beide haben eine Wahl getroffen. Maria hat den wahren Glauben gewählt, der Jesus über alles schätzt. Denn wahrer Glaube schätzt Jesus über alles. Judas hat den Unglauben gewählt, der Jesus gering schätzt. Denn der Unglaube, hat nichts an Jesus. Er schätzt ihn gering. Wie gesagt, Johannes berichtet genauer über die Salbung der Maria an Jesus, weshalb ich auch öfter darauf zurückgreifen werde. Wir sind zwar im Markus, aber um das richtig zu verstehen, müssen wir halt auch in die anderen Evangelien reinblicken. Und das sollten wir auch tun, damit wir eine Situation völlig verstehen und nicht irgendwelche Widersprüche darin sehen. Gott hat den Zeitpunkt der Feste datiert. Er hat gesagt, am 15. des Nissan soll Passa sein. Und jetzt, 6 Tage vor diesem Fest, hat er die Situation geschaffen, über die wir heute sprechen. Simon, hier Simon der Aussätzige, das ist ein Namenszusatz. Denn die Veranstaltung fand nicht bei Lazarus im Haus statt, nicht bei Maria und Martha, sondern bei Simon. Denn Simon brauchte einen Namenszusatz, um unterschieden werden zu können. Simon war ein Modename, wie man heute sagen würde. Ihn gab es reichlich. Schon bei den Aposteln haben wir 2 Simonse, also 2 Simons. Es ist ein häufiger Name in Israel. Aber es ist interessant, dass Simon diesen Namen, der Aussätzige, beibehalten hat. Denn mit Sicherheit war er nicht mehr aussätzig. Denn wenn das wäre, dann hätte er die Feier alleine tätigen müssen. Da wäre keiner gekommen, außer vielleicht Jesus. Aber hier waren neben Simon auch noch Martha, wie wir lesen können bei Johannes, Lazarus und natürlich Maria. Sowie die 12 Apostel. Höchstwahrscheinlich waren noch mehr da, so dass man locker auf 20 oder mehr Personen kommt, die an diesem Fest teilgenommen haben. Er hat sich höchstwahrscheinlich von Jesus heilen lassen. Beziehungsweise Jesus war für seine Heilung verantwortlich und so wollte er seinen Dank zum Ausdruck bringen, dass er Jesus, bevor er in Jerusalem einzieht, ein Fest gibt. Aber dieser Ausdruck der Dankbarkeit, er wird noch durch die Handlung Marias übertroffen. Und das in mehrfacher Hinsicht. Zum einen nahm sie Salböl und wie Johannes schreibt, ein Pfund davon, das sind ungefähr 350 Milliliter, also eine große Tasse oder ein großes Glas voll, und salbte Jesus. Dieses Salböl, kostbare Nade, war sehr teuer. Es ist eigentlich immer noch recht teuer. Umgerechnet sind diese 300 Denare etwa ein Jahresgehalt eines Tagelöhners. Heute eines einfachen Arbeiters, würden wir sagen, mit Mindestlohn. Wenn wir uns das überlegen, dieses Öl hat 16.000 Euro gekostet. Um nur mal einen Begriff zu haben. Es ist aber schon billiger geworden. Ich habe nachgeguckt, heute kostet eine gleiche Menge Nadenöl nur noch 1.500 bis 1.600 Euro. Also ein Monatslohn eines Arbeiters. Solch ein teures Öl war mehr als nur zum Salben gedacht. Es war schon eine Zukunftsinvestition als Rentenbasis sozusagen. Denn Geld konnte an Wert verlieren, auch damals schon. Das Brot wurde teurer, aber deshalb hat man nicht automatisch mehr bekommen. Aber das Nadenöl hätte man ja teurer verkaufen können. Es war auch üblich sogar, solch teures Öl zu nehmen, um einen besonderen Gast zu salben. Aber da nahm man ein paar Tropfen und nicht eine ganze Flasche. Der Rest wurde dann eventuell für weitere Gäste verwendet. Aber Maria hat keinen Gedanken auf den Wert dieses Öls verschwendet. Alles wird für Jesus verwendet, um ihn zu salben. Völlig überzogen, meinen etliche der Anwesenden. Vielleicht meinen wir das auch, wenn wir jetzt den Preis kennen. Aber da komme ich noch drauf zu sprechen. Maria ließ es aber nicht beim Salben des Hauptes. Sie verteilte das Öl auch auf die Füße des Herrn. Und wir können uns denken, dass diese Menge Öl nicht nur auf dem Kopf blieb. Ja? Wenn jemand mal ein Glas Wasser über den Kopf geschüttet bekam, wer weiß, das läuft den ganzen Körper herunter. Aber so wie die Menschen damals zu Tisch saßen, konnte das Öl nicht über Jesus Füße laufen. Man lag bei Tisch, die Füße nach hinten gewinkelt. Das heißt, man hat so ein seltsames S gewogen. Das hätte also höchstens den Rücken runterlaufen können und dann in die Kissen, aber es wäre nie bis zu den Füßen gekommen. Maria nahm also von dem Öl und salbte Jesus die Füße. Das war eine Handlung, die Sklaven taten, nicht hochgestellte Persönlichkeiten. Marias Handlung werden wir erst richtig verstehen, wenn wir das Alte Testament betrachten. Und zwar die Stellen, wo es um Salbung geht. Dort lesen wir nämlich, welche Personen in dieser Weise gesalbt wurden. Könige, 1. Samuel 10, 1, Priester, 2. Mose 30, 22 bis 30 und Propheten, 1. Könige 19 bis 16. Maria und Martha auch, ihre Schwester, sie kannten sich in der Bibel aus, sie wussten, um was es bei Jesus ging, wer er war. Martha wusste von der Auferstehung und sie erkannte in Jesus auch den Messias, wie wir in Johannes 11, 27 lesen. Genauso wie Petrus Jesus als den Messias erkannte, in Kapitel 8, wir erinnern uns noch, Markus Evangelium. Maria saß zu den Füßen des Herrn, sie hörte ihm zu. Auch in Johannes nachzulesen, Kapitel 10. Wir merken, dass Maria mehr tat als nur eine Handlung, die Dankbarkeit darüber zum Ausdruck brachte, dass sie ihren Bruder gerettet hat. Maria salbte den Propheten, den Mose verheißen hat. Sie salbte den hohen Priester nach Melchisedeks Art und den König aller Könige. Es war eine bewusste, gewollte Hingabe ihres und vielleicht sogar ihrer Geschwister kostbarsten Gutes. Bist du bereit, deine Ersparnisse zur Ehre des Herrn zu geben? Maria war es. Sie gab aber mehr als Hab und Gut. Sie zeigte ihre große Liebe zum Herrn, wie gesagt, indem sie die Füße salbte und mit ihren Haaren trocknete. In Lukas 7, 44 bestätigt Jesus, dass die Sünde ihm viel Liebe erwiesen hatte, indem sie ihm das Haupt und die Füße salbte und die Füße sogar mit ihren Tränen benetzte und mit ihren Haaren trocknete. Das ist die andere Salbung Jesu. Marias Tat war eine Geste der Demut. Denn damals schickte es sich nicht für eine Frau, die Haare offen zu tragen, schon gar nicht in Gegenwart fremder Männer. Alles, was Maria tat, vor allen Dingen aber die Salbung, wurde aber als Verschwendung abgetan. Und die Männer bekleckerten sich nicht gerade mit Ruhm, als sie dies auch noch unverhohlen zum Ausdruck brachten. Wenn sie Maria auch nicht direkt angriffen, wird es sie doch wohl getroffen haben. Auf den Wert wird verwiesen und welche guten Taten damit man hätte tun können durch den Verkauf des Öls. Ein ganzes Jahresgehalt eines Arbeiters. Und wie wir bei Johannes lesen, geht es von den Aposteln aus. Und er personifiziert sogar noch Judas Iskariot als den, von dem es ursprünglich ausging. Johannes macht auch deutlich in den Versen 5 bis 6, welche Charaktereigenschaft, gut oder böse, Judas zu eigen war. Lesen wir einmal diese Verse. Johannes 12, die Verse 5 bis 6. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber, also Judas, nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Judas Motivation bestand in seiner eigenen Bereicherung. Und diese Motivation steht im krassen Gegensatz zu Marias Motivation. Judas steht für Eigennutz, Maria für Uneigennützigkeit. Für Judas ist finanzieller Reichtum hauptsächlich, Maria ist irdischer Reichtum nebensächlich. Für Judas steht das eigene an Ich an erster Stelle. Maria ist Jesus an erster ist bei Maria ist Jesus an erster Stelle. Er ist ihr König, Priester und Prophet. Und wenn die Apostel sie schon tadeln, wird das dann der Herr auch tun? Schließlich sind sie mit ihm schon mehr als 3 Jahre zusammen und sollten ihn kennen. Und sie werden ihn besser kennen als Maria, die Jesus nur hin und wieder mal besucht hat. Und wieder einmal handelt der Herr anders als die Apostel und vielleicht auch wir es vermutet hätten. Jesus aber sprach: Lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Zunächst befiehlt er: Lasst sie. Er befiehlt den von dieser Frau abzulassen. Und dann verteidigt er ihr Handeln. Und er überrascht nicht nur die Männer, die dort anwesend waren, sondern vielleicht sogar die Frau selbst und heute uns noch. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, lesen wir in Vers 8. Nicht ein Verstoß beging sie, sondern im genauen Gegenteil, ein gutes Werk, womit ein jüdischer Fachausdruck verwendet wurde. Wörtlich heißt es schönes Werk. Aber im neutestamentlichen Sprachgebrauch ist dieses schön, Kalos, nahezu mit Agathos bedeutungsgleich. Denn hier ist nicht ein ästhetisch schönes Werk gemeint, sondern eine ethisch gute Tat. Wir merken den Unterschied. Ästhetisch ist, wenn etwas schön aussieht. Und ethisch ist, wenn etwas gut gemacht wird. Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Nicht, dass die Werke schön aussehen, sondern sie sollen gut sein im Sinne des Herrn. Sie sollen etwas Inneres bewirken, nicht nur einen äußeren Schein haben. Und das war ein feststehender Ausdruck im Judentum und davon kannte man 3 Kategorien von Gott gewollten guten Werken. Erstens die Erfüllung der 613 Pflichtgebote der Tora. Dann Geldgaben oder Gerechtigkeit oder Almosen, wie es in den verschiedenen Übersetzungen heißt, für die Armen. Und das dritte, Liebeswerke. Und zu diesen Liebeswerken, in denen man auch noch eine ganze Zahl hatte, gehörte die würdige Bestattung von Toten, die keine Angehörigen hinterließen. Und das war ein besonders hoher Rang, denn so etwas konnte man nur einmal tun. Ich kann jeden Toten nur einmal bestatten. Nach Jesus stand sich an dieser Salbungsgeschichte nicht Almosen und Luxus gegenüber, sondern Almosen und Liebeswerk. Worin Jesus in diesem Fall das gute Werk sah, wird erst später deutlich. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Vielleicht gehörte selbst das zur Motivation der Maria, weil sie dem Herrn zuhörte und es verstand, was es bedeutete, sein Jünger zu sein, das Kreuz auf sich zu nehmen. Denn Jesus wird das nicht nur 3-mal gesagt haben, sondern er wird es immer wieder wiederholt haben. Die Apostel haben das immer etwas an die Seite gedrängt. Aber jedenfalls handelt es sich um eine einmalige, an diesen Augenblick, der jetzt da war, gebundene Gelegenheit zum Wohltun am Herrn, wogegen Armpflege ständig wiederholbar war. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wenn immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit, lesen wir in Vers 7. Dieser Vers zeigt auf, wer an erster Stelle in der Evangelisation stehen muss. Jesus Christus. Oft wird aber zuerst Nächstenliebe betrieben und dann wird irgendwann von Jesus gesprochen. Anderen zu helfen ist sicher gut. Aber was nutzt es, wenn das irdische Leben erleichtert wird, das ewige Leben aber nicht erlangt wird. Das irdische Leben endet auf die eine oder andere Weise. Das ewige Leben verbringst du aber an einem Ort, den du nicht mehr wechseln kannst. Gut oder böse, Himmel oder Hölle. Sicher haben wir Jesus, wenn wir sein Kind sind, aber im Unterschied zu den Aposteln nicht leiblich erlebt. Aber dennoch muss er verkündigt werden. Und das muss unser Vorrang sein, vor allem. Maria hatte erkannt, nicht irdischer Reichtum oder persönliches Ansehen sind wichtig, allein der Herr. Ihr Handeln wurde vom Herrn nicht getadelt, sondern geadelt. Er verhieß ihr, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Nicht zu Jesus Gedenken, zu ihrem persönlichen Gedenken. Wo lesen wir das sonst noch in der Bibel? Wisst ihr, woran wir jetzt teilhaben? Ist euch das bewusst? An einer Erfüllung einer Verheißung, die Jesus persönlich gegeben hat. Wir verkünden ihr Handeln. Und obwohl ich jetzt so viel über Maria gesprochen habe, so ist auch sie eine Person, in dessen Leben Gott Regie führte. Vor dem Einzug in Jerusalem zu Palmsonntag salbte sie Jesus, bevor er als König in Jerusalem einzog. Aber sie war auch der Anstoß zu dem Verrat des Judas an den Herrn, der entschlossen war, einen anderen Weg zu gehen, nicht mit dem Herrn. Vers 10. Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn zu verraten. Wahrer Unglaube schätzt Jesus gering, ist der zweite Punkt. Judas ging von Jesus weg. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er sah, was bei Jesus Wert hatte und auch immer noch hat. Jesus' Wertvorstellung passte nicht zu seiner Wertvorstellung. Johannes wies schon darauf hin, dass es Judas nicht um die Armen ging. Judas war das Irdische wichtiger als das Himmlische. Ansehen bei Menschen stellte er vor Ansehen bei Gott, dem Vater. Reichtum in der Welt bedeutete ihm mehr als die Schätze, die wir im Himmel sammeln sollen. Immer wieder hat Jesus deutlich gemacht, welchen Weg er gehen muss, um die Erlösung, unsere Erlösung von den Sünden zu erwirken. Immer wieder hat er die Apostel darauf hingewiesen, was sie erdulden müssen, was sie tun müssen. Nicht nur die Apostel, auch seine Jünger. Aber oftmals haben es die Apostel dann beiseite gedrängt, wollten es nicht wahrhaben, haben ihre Augen verschlossen. Auch jetzt hat der Herr die Salbung nicht mit der Salbung als König und Herrscher oder mindestens als der hohe Priester angesehen. Jesus sieht die Salbung als Salbung für seinen Tod. Judas fehlte das Vertrauen in den Herrn, dass auch die weiteren Worte wahr werden, dass er, Jesus, hingeht, um himmlische Wohnungen zu bereiten, damit die Seinen immer bei ihm sein können. Alle Wunder, die Jesus vor seinen Augen getan hatte, alle Lehre vom ewigen Leben, hat Judas nicht überzeugen können. Auf einer Postkarte las ich einmal: Wer nicht loslassen kann, riskiert, mit dem unterzugehen, was er festhält. Judas wollte die Welt nicht loslassen und er ging unter. Die Welt, sie wird noch folgen. An Judas wird auch deutlich, dass Jesus zu Nachfolge beruft, nicht zwingt. Judas wurde zu den Zwölfen gerechnet, hatte die Macht bekommen, Dämonen auszutreiben, wie die anderen Jünger auch. Aber seine endgültige Entscheidung, die stand noch aus. Petrus antwortete auf die Frage des Herrn, ob sie ihn auch verlassen wollten mit: Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. In Vers 70 lesen wir auch: des sechsten Kapitels des Johannesevangeliums, dass Jesus über Judas durchaus im Bilde war. Dennoch war Judas nicht einfach Kanonenfutter, sondern zeigt auf, dass Gott alles weiß, bevor es dem Menschen eigentlich in den Sinn kommt. Deshalb kann Gott auch jedem die passende Rolle in seinem Erlösungswerk geben und muss nicht befürchten, dass jemand aus der Rolle fällt. Ein Judas nicht, aber auch eine Maria nicht. Kein Petrus oder Paulus. Und Paulus sagt in 1. Korinther 9,17: Ich bin verpflichtet, das Evangelium zu predigen. Und wenn ich es nicht tue, dann bin ich ein Haushalter, ein Sklave und muss es dennoch tun, aber ich habe keinen Lohn. Paulus wurde gefragt. Und Jesus hat sich ihm in den Weg gestellt. Und was hat Paulus gefragt? Herr, was soll ich tun? Er hat nicht gesagt, Herr, geh mir aus dem Weg, ich werde dich weiterhin verfolgen. Oder ich werde deine Nachfolger vernichten oder sonst was. Nein, er trat direkt in die Nachfolge Jesu. Jonas, ihm wurde auch ein Auftrag gegeben. Aber wann hat er ihn erfüllt? Hat Gott ihn gezwungen? Nein, er hätte in dem Bauch des Fisches bleiben können. Aber im Bauch des Fisches, da betete er zu Gott und um Errettung. Und der Preis der Errettung war, dass er geht nach Ninive und verkündigt das Wort Gottes. Es geht nicht das eine ohne das andere. Judas eingeschlagener Weg, der führte zu den oberen Priestern, die Jesus töten wollten. Und somit führte dieser Weg raus aus der Gemeinschaft Jesus. Auch das einmal mehr zeigt, dass es nicht ausreicht, nur dabei zu sein. Dabei sein ist alles, ist ein olympisches Motto. Die Olympischen Spiele sind ja gerade zu Ende gegangen und sollen zeigen, dass es nicht allein um das Gewinnen geht, sondern schon allein die Teilnahme an diesen olympischen Wettkämpfen ist eine hohe Ehre. Das mag sein im Irdischen, aber im christlichen Sinne reicht das ganz und gar nicht. Nur dabei sein ist gar nichts. Johannes 15,5 kennen wir. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es reicht nicht aus, dass ich als Rebe an dem Weinstock stehe, abgeschnitten. Es bringt keine Frucht. Dabei muss Jesus aber nicht nur ein Teil von dir sein, sondern er muss dir ein und alles sein. Wir müssen mit Jesus verwoben sein und er muss unser allergrößtes Begehren sein. Wie gesagt, wir sind ein Teil von Jesus, aber Jesus ist nicht nur ein Teil von mir, er muss mir alles sein. So wie der Stein ein Teil des Hauses ist, das Haus aber das Ein und Alles, das zu dem Stein gehört. Denn ein Stein macht kein Haus aus. Aber ein Stein kann nur zu einem Haus gehören. Stell dir also die Frage, bin ich nur bei Jesus oder bin ich in Jesus und er in mir? Judas eingeschlagener Verrat zeigt auf, Jesus war nicht in ihm. Er ist den Weg des Verrates gegangen. Die Obersten freuten sich natürlich über so eine Gelegenheit. Und dass es dann noch ein Apostel war, vereinfacht die Sache natürlich für sie, da Judas ja die Gewohnheiten und Pläne des Herrn kannte. 30 Silberlinge waren sein Lohn, wie wir bei Matthäus und auch bei Johannes sehen können. 30 Silberlinge, so viel wie ein Sklave kostete. Und das ist ein Wert, ein Ausdruck der Geringschätzung. Verraten und verkauft. Der Spruch bekommt uns bekannt vor, oder? Aber genau das ist dem Herrn widerfahren. Wenn uns einer wirklich in die Parade fährt und sozusagen gegen das Bein tritt und dann noch auf den Kopf schlägt. Und noch viel schlimmer, verraten und verkauft. Das soll zum Ausdruck bringen, dass er nicht schlimmer hätte handeln können. verraten für den Preis eines Monatslohns. Maria gab ein Jahresgehalt. Judas verwarf den leidensbereiten Menschensohn für einen Monatslohn. Auch Petrus wollte den leidensbereiten Messias nicht akzeptieren. Das lesen wir noch in Kapitel 8. Und da nannte Jesus ihn Satan. Bei Judas war es sogar noch schlimmer. Satan fuhr in sein Herz. Und das wird auch deutlich in Johannes 6,70 und 13, Vers 27 und Lukas 22, 3. Da, nach dieser Tat, fuhr der Satan in Judas Herz. Nicht vorher. Judas traf eine Entscheidung, nicht die eines Teufels oder eines Dämons, weil er besessen war, sondern er hat sie bewusst getroffen und hat somit Tür und Tor geöffnet für die bösen Engel, für die bösen Dämonen. Diese Entscheidung hat er auch nicht im Affekt getroffen. Er hatte noch Zeit, denn 6 Tage vor dem Fest hat er die Entscheidung getroffen und 2 Tage vor dem Fest oder am Fest selbst, 1 Tag vorher, hat er Jesus verraten. Er hätte noch zurücktreten können von seinem Handeln. Er hätte Buße tun können. Aber er hat es nicht getan. Er war nicht bereit, den Weg der irdischen Entbehrung zu gehen, den Jesus voranschritt, den die Apostel und alle Nachfolger bis heute und auch dies noch in Zukunft geben wird, gehen werden. Es blieb eben einfach bei der Trennung von Jesus. Jesus offenbarte seine Geringschätzung des Messias dadurch, dass er ihn verriet und verkaufte. Lebensentscheidung ist der Titel meiner Predigt. Es gibt keine Neutralität im Kampf gegen die Sünde. Du entscheidest dich entweder für Jesus oder du bleibst gegen ihn. Selbst wenn du meinst, dich noch nicht entschieden zu haben, bist du gegen Gott. Denn du bist, wie du bist. Das ist deine Natur. Das ist unser aller Natur. Und sie kann nur Gott ändern. Die Entscheidung ist also nicht, ob gut oder böse, sondern nur, ob gut. Du entscheidest dich nicht für das Böse, weil du schon im Bösen bist. Du entscheidest dich nur für das Gute. Dass Jesus dich aus dem Bösen errettet, dass du diese Errettung, die Jesus am Kreuz auf Golgatha erwirkt hat, auch annimmst. Das ist deine Entscheidung. Du wirst vielleicht nicht so handeln wie Judas oder Maria, aber der Herr muss für dich nicht nur der Erlöser sein oder Gott, sondern er muss dir alles sein. Er muss nicht ein Teil, sondern er muss alles sein. Entscheidest du dich nicht für Jesus, dann bist du und bleibst Teil dieser Welt. Und diese Welt wird untergehen, das steht fest. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, auch wenn du alles tust, um diese Welt zu retten, sie wird untergehen. Wenn du dich aber auf die Seite des Herrn stellst, dich für ihn entscheidest, musst du auch bereit sein, alles für ihn zu geben. Nicht nur die Sünden, auch dich selbst. Für die Sünden hat er schon bezahlt, sie gehören ihm sowieso. Aber auch dein Reichtum, egal wie dieser Reichtum aussieht, deine Ehre und vor allem deine Liebe sollte offenbar werden durch dein Handeln, so wie Marias Liebe offenbar wurde durch ihr Handeln. Ehre und Lob dieser Welt, die sind vergänglich. Wer wird in 5 Jahren noch an die Goldmedaillengewinner denken, die vor zwei, drei Wochen geschehen sind? Ich habe nicht mal einen mitbekommen. Aber die Liebe zum Vater, der seine Kinder liebt, die bleibt. Also, die Frage ist, willst du das Gute oder bleibst du böse in den Augen des Herrn? Das wird dein Charakter in Zukunft bestimmen. Amen. Wir sind dann zum Schluss des Gottesdienstes gekommen. Wir sind noch herzlich eingeladen zu Kaffee und Kuchen und wollen wir sie auch genießen. Danach wollen wir dann im Frieden auseinandergehen. und unsere Entscheidung treffen, sie nicht auf die lange Bank schieben. Denn hier sehe ich wenige, die nicht genug wissen. Dem Herrn die Ehre. Wir wollen noch aufstehen zum Gebet. Großallmächtiger Gott, in Jesu Namen komme ich zu dir und möchte dir Dank sagen. Ja, wir sind böse, aber du kannst uns zum Guten hinwenden. Und nur du allein. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, aber du gibst einem jeden Menschen die Möglichkeit, sich für dich zu entscheiden oder in dem zu bleiben, worin er ist. Es ist eine Entscheidung, freiwillig. Niemand wird gezwungen. Maria wurde nicht gezwungen zum Guten, Judas wurde nicht gezwungen zum Bösen. Auch uns hast du nicht gezwungen, dich anzunehmen. Du hast uns vor die Wahl gestellt, zu bleiben, wie wir sind, oder zu werden, wie du willst. Wir danken dir dafür. Aber wir wissen auch, ohne dich können wir nichts tun. Wir können nichts in unserem Leben ändern, nichts an unserem Charakter ändern, wenn du es nicht tust. Darum hilf uns, dass wir stille halten, wenn du an uns arbeitest. Dass wir deinen Willen tun, weil das ein guter Wille ist. Dass wir dir nachfolgen, wenn der Weg auch beschwerlich ist, doch ein schönes, ein wunderbares Ziel hat, nämlich im Himmel bei dir zu sein. Herr, ich danke dir für diese Aussichten, die du einem jeden Menschen gibst und die wir ergreifen durften und auch noch ergreifen können. Aber es gibt eine Zeit, wo das vorbei sein wird. Herr, hilf, dass noch viele diesen Weg annehmen und sei mit uns, dass wir noch vielen diesen Weg zeigen können. Lob, Dank und Anbetung sei dir gebracht, dir allein bis in alle Ewigkeit. Von uns. Amen.